Willkommen zurück zur Mut zur Sache. Wenn ihr uns auf YouTube verfolgt, werdet ihr es sehen. Wir sind zurück in Halle 4 bei der Marvel Group. Und Marc ist wieder dabei. Marc, schön, dass du zurückgekommen bist.
Dankeschön.
Wir freuen uns sehr. Gut siehst du, was will ich nicht sagen, aber du hast dich ja schon ein bisschen erholt. Man sieht dir die Anstrengung an. Wie war's?
Oh ja, großes Abenteuer. Ein mildes Pakistan. Ich bin froh, dass ich heile zurück bin, seit 2-3 Wochen. Und habe ein paar harte Tage und Wochen hinter mir und freue mich, heute wieder hier sitzen zu dürfen bei der Marvel Group zusammen mit euch und diesen Podcast aufzunehmen.
Cool. Du hast die Reise auch verfolgt. Was sagst du zu Marc?
Wir waren ja, ist aber dann auch nur nochmal in Kontakt und ich sag mal, sind ja auch Dinge passiert, die im Umfeld ja gewesen sind mit der Biathletin, die dann da ums Leben gekommen ist mit Steinschlag. Und du hast mir am Anfang, bevor du losgegangen bist, von dieser Stelle erzählt und ich habe damals noch so gesagt, das ist ja wie Minenfeld, wie bei 007, bei James Bond und ist ja wirklich dramatisch. Also ich habe da richtig mitgefühlt und gedacht, das ist ja unglaublich. Das sind keine Geschichten, sondern es ist tatsächlich die lebensgefährliche Situation, die halt immer wieder da ist und die von der immer wieder erzählt wird und du auch erzählt hast. Und da fragt man sich natürlich dann schon selber, hey, was treibt einen an, dann trotzdem da reinzugehen? Das sind ja, wie gesagt, dann definitiv diese gefährlichsten Situationen.
Also definitiv, es sind keine Geschichten, ja, aber ich hätte gerne auf diese Tragödien verzichten können. Sie sind jetzt leider passiert, gerade mit der Nora Dahlmeier. Aber wie du sagst, ja, die Berge sind, habe ich damals auch schon gesagt, kein Spielplatz. Und es passieren Dinge, es ist dieses Jahr besonders viel passiert, ja. Muss man ganz klar sagen, auch mit gefährlichen Bedingungen wie Steinschlag, wie Lawinen. Und ich habe es hautnah erlebt in Pakistan. Es ist im Übrigen nicht nur die Laura Dahlmeier ums Leben gekommen, es sind mehr Leute ums Leben gekommen, nur spricht darüber keiner, weil die Laura ist halt einfach bekannt und hier in Deutschland bekannt. Und wenn ein Promi am Berg verunglückt, dann ist das natürlich ein riesen Medieninteresse. Aber wie gesagt, es sind andere Menschen gestorben, es sind andere Menschen verunglückt und über die spricht keiner und die darf man da nicht vergessen. Und deswegen bin ich umso mehr froh, wieder heil zurück zu sein. Ja.
Was war genau anders in diesem Jahr oder in diesem Jahr?
Ich muss dazu sagen, in den letzten Jahren häufen sich vor allem Steinschläge. Ja, das, was jetzt auch der Laura zum Verhängnis wurde. Der Permafrost schwindet in den Bergen, es wird immer wärmer. Das hat definitiv mit dem Klimawandel zu tun. Der Kleber der Steine fehlt einfach, wird immer mehr aufgeweicht. Deswegen kommt von oben immer mehr runter. Im Übrigen nicht nur im Himalaya, sondern auch bei uns in den Alpen oder in den Heiligenbirgen. Genau. Und das heißt, die Gefahr steigt. Die Gefahr in den Bergen ist sowieso schon da, aber jetzt steigt sie noch mehr. Das wird in den nächsten Jahren, im Jahrzehnten nicht weniger. Deswegen muss man da noch mehr auf der Hut sein und man kann sich nicht wirklich schützen davon. Man muss gewisse Gesetze einhalten, aber man ist nicht hundertprozentig geschützt und es wird in den nächsten Jahren noch viel gefährlicher werden.
Sehr beeindruckend. Ich fand ja auch, wir haben es ja so ein bisschen alle miteinander verfolgt. Natürlich haben wir nicht so viel von dir gesehen und gehört, weil es auch technisch ja gar nicht möglich ist.
Leider nicht, ja.
Aber ich weiß nicht, wie es bei dir war. Man hat gesehen, dass sich Marc über die Zeit verändert hat und hat ja auch die körperliche Anstrengung angesehen, oder?
Es ist so. Also definitiv, wie du rüberkamst, hat man einfach die Phase der Expedition miterleben können, also körperlich auch miterleben können von deiner persönlichen physischen Situation, wie du das Ganze auswählt siehst. Das ist das eine. Aber bevor wir jetzt zu sehr in die Dramatik abdriften, müssen wir ja auch immer sehen, du warst ja auch gut vorbereitet. Und das hat mir selber dann auch ein Stück weit Hoffnung gegeben. Ich sage, ja, okay, bei all den Schwierigkeiten, wo ich ja dann auch wusste, dass es gerade auf dich reinprasselt, wusste ich ja auch, wie konsequent du auf diese Expedition dich vorbereitet hast. Und ohne das gibt es ja dann fast auch gar keine Hoffnung. Wenn mir das dann jetzt einmal klar ist, ganz klar, was einem begegnen kann, wie wichtig ist Vorbereitung, wie wichtig ist generell, sich auf sowas nicht nur einzulassen, sondern zu leben. Ganz klar, und von der Seite aus gab es ja natürlich auch die Herausforderung, also bei all den Schwierigkeiten.
Absolut. Ohne gründliche, perfekte Vorbereitung braucht man gar nicht auf eine 8000er-Expedition zu gehen. Meine Vorbereitung ging lang, dreiviertel Jahr, ja. Nicht nur körperlich, auch mental. Ich war im Prinzip auf alles, was ich mir ausmalen konnte, in der Theorie vorbereitet. Am Berg selber oder auf Expeditionen selber passieren dann trotzdem Dinge, auf die man nicht so geplant hat, eingeplant hat. Deswegen ist es eine Expedition, sonst wäre es ein Pauschalurlaub. Da muss man dann entsprechend flexibel reagieren bei dem Ganzen. Aber auch das, denke ich, habe ich ganz gut gemeistert. Die letzten Sachen, auf die man sich wirklich nicht vorbereiten konnte, das ist dann tatsächlich so. Und die kommen dann und auch mit denen muss man irgendwie umgehen.
Wie sieht denn dein Alltag am Berg aus? Und sowas ja genauso wie jetzt zu Hause oder im Pauschalurlaub irgendwelche Routinen nachhaben im Camp. Aber das interessiert uns, glaube ich, alle. Was macht man da so den ganzen Tag? Ist ein bisschen klettern.
Ja, das kommt auf die Phase von der Expedition an. Die erste Phase ist praktisch der Anmarsch bis zum Berg selber. Da ist man beschäftigt tagsüber einfach mit Trekking, mit Anmarsch vom Berg, ja, also laufen tagsüber. Da sind die Tage relativ voll. Dann kommt die Phase, wo man sich im Basislager befindet und im Prinzip die Besteigung, die Gipfelbesteigung vorbereitet. Sprich, man sich akklimatisiert, die Hochlage einrichtet. Das ist im Prinzip auch richtig Arbeit, was man da macht. Da klettert man den Berg hoch, bringt Sachen hoch, schläft oben in der Höhe, steigt wieder ab. Da ist man auch gut beschäftigt. Dazwischen sind diese Ruhetage, die man tatsächlich braucht, um sich zu erholen, um sich zu regenerieren, akklimatisieren. Die sind tatsächlich schwierig. Ja. Wenn die im Basislager sind, geht es noch einigermaßen. Ich nenne das Basislager immer mein Fünf-Sterne-Hotel am Berg. Da ist in Anführungszeichen jeglicher Luxus vorhanden. Am Berg selber, also alles oberhalb vom Basislager, sind die Ruhetage, die man auch am Berg oben hat. Wenn ich zum Beispiel 2-3 Tage im Hochlager 1 oder Hochlager 2 mich befinde, bleibe ich da auch mal einen Tag lang. Und das sind die schwierigen Tage. Das sind tatsächlich die schwierigen Tage, weil da ist nichts, da habe ich mein Zelt. Ich kann mich vom Zelt nicht wegbewegen, weil ich bin mitten auf dem Gletscher. Um mich herum sind Gletscherspalten, das wäre lebensgefährlich. Ja. Da sitze ich in der Regel im Zelt. Wenn die Sonne von oben ballert, dann hat es in dem Zelt auch mal gern warme Temperaturen, nicht so angenehm. Da geht man raus. Draußen ist auch nicht angenehm. Da ist die Reflexion der Sonne von allen Seiten, weil Schnee und Eis, klar. Also da gibt es im Prinzip keinen Ort, der wirklich angenehm ist. Dann befindet man sich sehr, sehr lange im Schlafsack, abends ab, keine Ahnung, 6-7 Uhr, wenn die Sonne weg ist, wird es sehr kalt. Der einzig warme Ort ist der Schlafsack, da muss ich drin bleiben, bis die Sonne am nächsten Tag wieder aufgeht. Das sind in der Regel, keine Ahnung, 13, 14 Stunden bis am nächsten Morgen, 7, 8 Uhr. Es sind lange Stunden und ich sage immer, die strengen mich mehr an wie die Kletterei. Und da kommt dann auch das Mentale zum Spiel, zum Vorschein. Wie gehe ich mit den Situationen um? Werde ich da verrückt? Ja, ich kann mich zwar mit den Leuten unterhalten, aber irgendwann geht auch der Gesprächsstoff aus. Manche lernen dann die Zutatenliste von der Astronautennahrung auswendig. Da gibt es verschiedene Techniken und Möglichkeiten. Aber das sind tatsächlich die schwierigen Tage, die auch eine Expedition tatsächlich in die Länge ziehen und schwierig machen.
Ja, klingt eigentlich alles gar nicht so cool.
Das sind das wir da haben, ja. Gerade das Mentale, also ich finde das natürlich schon extrem. Ich sage, du hast ja keine körperliche Anstrengung in dem Sinne, sondern das Mentale beeinflusst deine Physis kann dich runter oder hochziehen. Und deshalb finde ich es auch gut und richtig, dass du sowas wie das Basislager als Fünf-Sterne-Hotel bezeichnest. Also sind ja dann so die Hoffnungsschimmer, dass man das positiv auch belegt. Ja. Also all diese Dinge, die halt sonst nicht so sind, die muss ich irgendwo mit positiven Dingen belegen, mit die mich dann auch wieder zurückholen. Ja, wo mich dann auch wirklich wieder da sein lässt. Ja. Und das finde ich schon, wie du sagst, also hört sich schwierig an, hört sich eher nach Zeitüberstehen an. Ja.
Es sind tatsächlich Tage dabei, da ist Zeitüberstehen, ja. Ja. Nichts anderes. Ja. Aber das macht die Schwierigkeit aus.
Ja.
Letztendlich ist das im Unternehmertum ja auch so. Da gibt es gute Phasen, schlechte Phasen. Der Tag hat jemand viel arbeitet. Es gibt Tage, an denen es draußen minus 10 Grad ist und man nicht rausgehen möchte.
Aber man muss
ja. Ralf, wie ist das bei dir? Also wie gehst du? Was ist dein unternehmerischer Alltag und wie gehst du auch mit, ich sag mal, Übernachtungen im Fünf-Sterne-Hotel und Übernachtungen im Kälte?
Ja, das finde ich spannend. Ich finde ein guter Schwenk, Zeit überstehen. Ja. Nein, also definitiv, ich sage mal in der Art, die mentale Schwierigkeit ist, sich immer wieder auf die neuen Situationen einzulassen und aber auch immer wieder neu zu selbst reflektieren und nach vorne zu schauen. Das macht es dann letztendlich aus. Wenn ich das jetzt wieder vergleiche mit Basislager, Basislager ist ja wirklich Fundament, heißt Orientierung, heißt, wo gehe ich hin, wie sieht mein eigener Kompass aus, wie sieht der Unternehmenskompass aus, also sprich, wo steuern wir gemeinsam hin? So, und wenn ich dann solche Phasen habe des Abwartens, Phasen der weniger Resonanz von Markt, von Produktseite aus, von gerade im Moment ja auch wirtschaftlichen Herausforderungen, wenn wir sind jetzt im dritten Jahr in Folge einer Rezession, es ist ja nicht leicht. Es ist definitiv nicht leicht, als Unternehmer da weiter nach vorne zu gehen, die Mitarbeiter mitzunehmen, die positive Grundstimmung nicht dann, sagen wir, im Keim zu ersticken, weil das, was um uns herum passiert, ist ja definitiv im Moment gerade schwierig. In den unterschiedlichsten Segmenten die unterschiedlichsten Schwierigkeiten. Es gibt fast kein Segment, wo blühende Landschaften sind. Und das macht das Ganze nicht ganz so einfach, aber es ist auch immer eine Frage des Blickwinkels. So, und aus jeder Krise gibt es eine Chance. Und es ist kein blöder Spruch, sondern definitiv, jede Krise bietet eine Chance. Und ob das jetzt am Berg ist, wenn ich das als Krise bezeichne, die im Mikrokosmos in der Situation, ich im Zelt stecke und hier dann einfach nicht rauskomme, weil die Rahmenbedingungen es nicht zulassen, dann habe ich jetzt so eine kleine Mini-Krise. Aber da habe ich wieder eine Chance, wenn ich da gestärkt daraus hervorgehe. Und bei uns genauso, aus jeder Krise habe ich den Blickwinkel der Chance. Und wenn ich die Chance aber auch erkenne und es zulasse und nicht, ich sag mal, im erstarre und sage, es wird schon, es kommt schon. Es kommt nichts. Ich muss es aktiv gestalten. Ich muss Möglichkeiten schauen. Ich muss hier wiederum meine eigene Situation auf den Markt anpassen und mein Team mitnehmen, viel, viel Kommunikation betreiben und dann letztendlich wieder nach vorne stoßen.
Ich sehe es eins zu eins am Berg. Gerade diese Ruhephasen sind auch ein Stück weit gefährlich, weil es ist ja keine Ruhephase, wo nichts passiert. Da passiert ja was. Ich habe zwar meine Ruhephase im Zelt und muss mich ausruhen, weil ich vielleicht die letzten ein, zwei Tage angestrengt geklettert bin, aber trotzdem verändert sich draußen die Situation. Es schneit zum Beispiel, der Schnee steigt immer weiter draußen, das Wetter ändert sich. Und das macht auch was mental mit mir, ja. Also ich muss mich in der Zeit, wo ich mich eigentlich ausruhen will, schon wieder darauf einstellen, hey, wie ist die Situation morgen, übermorgen, ja, und wie gehe ich in dem Team dabei um? Wie reiße ich die mit? Wie halte ich die bei Laune? Wie machen wir weiter? Wir haben ja ein Ziel, ja. In meinem Fall ein Gipfel, einen Berg besteigen, ja. Und da kann ich jetzt nicht einfach sagen, ja, jetzt bleiben wir halt hier 3 Wochen und Ende, sondern wir müssen ja weiter, ja.
Ja, darf jeden das genossen. Das ist ja dazu anpassen. Ich muss ja mitleben. Ich kann nicht sagen, okay, jetzt schaue ich halt mal, dann gucke ich mal, 2 Meter mehr Schnee da, 5 Meter mal gucken, war. Ja. Sondern ich muss mir dann genau das, was kann denn auf mich zukommen. Ja, einen Schritt voraus sein, einen Schritt schneller sein,
flexibel sein, der anpassen, ja.
Was ich sehr beeindruckend fand, du hast ja einmal geschildert, die Situation, wo dein Pass im falschen Rucksack war, weil ja tatsächlich ein Militär, was ist Militär, was euch in Pakistan nicht weiterlassen wollte. Das ist ja auch eine hoch angespannte Situation, wo man vielleicht darüber nachdenkt, dass die ganze Expedition wegen die Banalitäten scheitern kann, an denen man nicht mehr selber schuld ist.
Grundsätzlich in Pakistan allgemein eine hoch angespannte Situation. Das spürt man auch. Also ich war jetzt das erste Mal in Pakistan. Man spürt diese Anspannung tatsächlich. Die liegt in der Luft. Nordpakistan vor allem ist umgeben von im Westen Afghanistan, im Norden China, im Osten Indien. Alles keine großen Freunde von Pakistan. Ja. Und auch, wenn man mal auf eine Landkarte guckt, die Grenzen da oben sind alle gestrichelt eingezeichnet, weil einfach, es gibt keine festen Grenzen. Pakistan kennt man eigentlich ja nur aus der Tagesschau, ja, weil da immer wieder schlimme Sachen passieren und genau das liegt auch so ein Stück weit in der Luft. Und genau dort oben in diesem Nordpakistan sitzen ja in Anführungszeichen die bösen Jungs. Ja. Da versteckt sich Al-Qaida, da versteckt sich die Taliban. Und jetzt weiß ich auch warum, weil das einfach so zerklüftet ist da oben. Da kann man sich wunderbar verstecken und diese Anspannung liegt in der Luft. Es sind da überall Militärstationen und Anfängerfehler von mir. Erster Trekkingtag, nichts gelacht, morgens um 5 beim Aufstehen, beim Packen. Ich nur mit meinem Handgepäcksrucksack auf dem Rücken und mein ganzes Expeditionsgepäck schon voraus mit den Mulis, 2 Stunden vor mir, die waren weg, die sehe ich erst abends wieder und da war mein Pass drin. Und wir 2 Stunden, 3 Stunden getrackt, erste Militärstation, ja, Passport bitte. Ja, blöd. Und dann war es natürlich, wie du sagst, da kann das ganze Ding scheitern, ja. Wenn die dann schlecht drauf sind und sagen, ja, Moment, ohne Passport kommst du hier keinen Meter. Und das war, auch daraus habe ich wieder gelernt, wie wichtig die Kleinigkeiten sind, wie fokussiert und konzentriert man in alle Situationen sein muss, nicht nur beim Klettern, sondern halt auch beim Packen in dem Fall, ja. Es hat sich dann geklärt, meine Mannschaft war grandios. Die haben das dann mit keine Ahnung, wie sie es hinbekommen haben. Ich weiß nicht, ob sie denen was zugeschoben haben. Auf jeden Fall hieß es dann irgendwann schnell weiter und das haben wir dann auch gemacht. Und dann ist mir der Fehler dann auch nicht mehr unterlaufen, die nächsten Tage und Wochen.
Findest du in solchen Situationen oder generell, hast du Druck zu scheitern am Berg oder ist es, in welcher Mentalität gehst du da dran und welche, ja, also welchen oder welche Sachen erzeugen auch Druck auf dich?
Alle. Vor allem in Ländern wie Pakistan. Wie gesagt, da ist nicht nur der Trupp beim Bergsteigen, wie setze ich jetzt meinen nächsten Fuß über den Gletscher, sondern alles auch drumherum, Organisation. Ja. Man muss mit den Kulturen dort umgehen, mit den Gegebenheiten dort umgehen. Da sind einfach andere Gesetze am Gange, wie wenn ich ins Allgäu fahre und da einen Berg besteige. Und da muss man sich drüber vorher Gedanken machen, muss sich darauf einstellen, muss sich organisieren. Und das war im Prinzip auch mit eine große Schwierigkeit, dass der Druck von Tag 1 bis Tag Ende dieser Expedition einfach immer da war.
Ich denke, ja, aber ja, das Thema Scheitern. Ich denke, Druck zu scheitern ist da das Falsche. Weil ansonsten gehst du mit der Angst um.
Genau.
Und wenn du in Angst gefangen bist, dann willst du das vermeiden. Und wenn du das vermeiden willst, dann passiert es in der Regel. Weil du bist übervorsichtig, aber bist nicht so vorsichtig, wie du, wenn du nach vorne gehst, wenn du hier dem Ganzen eigentlich nicht die Aufmerksamkeit gibst, dass du hier Sorge hast zu scheitern. Nein, du hast ja hier das Ziel, erfolgreich zu sein.
Ja.
Du willst ja nach oben kommen. Und da gehört vielleicht ein Zwischenstep, ein Scheitern dazu, aber nicht die Angst vor dem großen Scheitern. Ja, weil sonst bist du eine Verneidung.
Da bin ich auch eine Blockade drin.
Absolut,
absolut keine Angst haben. Respekt natürlich immer klar, aber
genau,
keine Angst haben.
aufmerksam. Aufmerksam, flexibel, sich für neu anpassen wollen, aber niemals, weil ich nicht scheitern will, sondern weil ich erfolgreich nach oben kommen will.
Ganz genau.
Ja, als anderer Blickwinkel. Und ich denke, das ist da eher das Richtige halt.
Ist es auch bei dir dein Geheimnis oder dein Umgang mit dem Scheitern? Weil das ist ja immer da und auch für draußen aus Perspektive der Mitarbeitenden oder und rum vom Markt. Man kann ja auch als Unternehmer, Unternehmerin scheitern.
Prinzipiell, ich sage mal, das lauert ja hinter jeder Ecke, mehr oder weniger, aber deshalb sage ich es auch. Wenn ich hier permanent Sorge hätte, dass ich das Scheitern vermeiden möchte, dass ich die Angst davor hätte, dann kommst du nicht nach vorne. Dann bist du nicht erfolgreich oder hast nicht die Chance, erfolgreich zu sein, sagen wir mal so. So, und das ist eigentlich mitunter auch andere Glaubenssätze. Wenn du den falschen Glaubenssatz mitnimmst, dann ist es hier definitiv zum Scheitern verurteilt. Wenn du aber den richtigen Glaubenssatz dann auch mitnimmst und hier dann den Erfolg im Vordergrund siehst, das nach vorne kommen im Vordergrund siehst, dann auch die Zwischensteps wiederum so weit siehst, du möchtest dich anpassen, du hast hier dann auch die Gegebenheiten, wieder neue Rahmenbedingungen sich zu stellen und dann aber auch aus dem wieder deine Schlüsse zu ziehen und nach vorne zu gehen. Dann bist du in einer ganz anderen, in einem ganz anderen Flow unterwegs, in einer ganz anderen, im ganz anderen Drive. Ja, also komplette Perspektiven wechseln. Und ich denke, das ist bei vielen Unternehmern, die nach vorne kommen, auch in schwierigen Zeiten, das Erfolgsgeheimnis, ja, in dem man mit umgeht.
Auch, dass sie gerade sich die Zwischensteps visualisieren, auch da exakt darüber nachdenken, bin ich gescheitert, habe ich da einen Erfolg verzeichnet und wie passt das ins große Ganze? Das ist ja psychologisch, finde ich, auch ganz, ganz wichtig. Auch wie man sagt ja immer so schön, die Zwischenfälle zu feiern. Aber ich glaube, das ist da auch bei euch, bei dir in der Kultur und der Einstellung, ne?
Das ist so, und deshalb ist das Wort Scheitern, das gibt es gar nicht so stark im Wortschatz. Also das ist ja genau
Das einzige Nährwert.
Das ist ja genau das, wo ich sag mal, ist ja in der Regel immer negativ belegt. Und wenn du dann, ich sag mal, dir Gedanken machst, bin ich jetzt gescheit oder ist die Situation gescheit oder ist dieses oder jenes nicht richtig gelaufen, schon richtig gelaufen ist eine Absoftung von Scheitern. Du siehst es ja aus einem ganz anderen Blick, definitiv. Es hat jetzt so nicht funktioniert, wie der Plan war. Also sprich, dein Plan ging nicht auf. Deine Strategie ging so nicht auf. Aber du hast immer strategische Optionen. Und das heißt Anpassbarkeit, Flexibilität, sich auf neue Situationen einzustellen. Jetzt kann ich das negativ belegen, können sagen, ja, ich bin gescheitert. Ja, aber dann bin ich doch schon halb runden, dann bin ich doch schon halb abgestürzt. Oder ich kann es positiv belegen und kann dann sagen, hey, okay, die Situation hat es nicht hergegeben, ich habe hier falsche Annahmen getroffen, ich muss die Situation neu bewerten, neue Annahmen treffen und dann gehen wir wieder nach vorne. Also hat es nichts mit Scheitern zu tun, sondern neue Rahmenbedingungen und die wiederum auf deine persönliche Situation, auf die Grundlage zu bringen und dann daraus den neuen Schritt zu gehen oder den neuen Weg zu gehen.
Ich glaube, wir müssen es jetzt mal auflösen, oder? Sehr 20 Minuten spannen wir nur auf die Foltermarkt. Was waren die wichtigsten Zwischenschritte für dich? Wie schaust du jetzt am Ende auf die Expedition und vor allem, wie ist es ausgegangen?
Ich will nur mal ganz kurz, bevor ich da auf das Ende von der Expedition eingehe, das Scheitern ein bisschen erläutern. Ich habe mir die letzten Jahre auch im Zusammenhang in Vorträgen und Diskussionen mit vielen Menschen das Wort Scheitern mal ein bisschen auseinandergenommen. Danke, Ralf, dass du es angesprochen hast. Ich mag das Wort Scheitern auch nicht. Es wird immer so ein bisschen gern benutzt, vor allem von Außenstehenden. Oftmals kriege ich die Frage gestellt, wenn ich von der Expedition zurück bin, na, warst du denn oben, ja? Also Ziel erreicht und die Leute verbinden das mit Scheitern oder Erfolg, ja? Und für die gibt es nur eins, oben gewesen auf dem Gipfel, Erfolg und nicht oben gewesen, scheitern, ja? Oder gescheitert, ja? Ah, du warst nicht oben, gescheitert, bist automatisch gescheitert. Aber ganz so einfach ist es in den Bergen nicht, ja? Da muss man ein bisschen unterscheiden. Ich habe mir viele Gedanken gemacht die letzten Jahre über dieses, in Anführungszeichen, Scheitern. Wie kann man denn das ein bisschen auseinander addieren? Was bedeutet denn Scheitern? Wann bin ich denn gescheitert? Manche stellen sich die Frage oder geben die Antwort, bin ich gescheitert, wenn ich tatsächlich nicht oben war, aber unter welchen Bedingungen zum Beispiel? War schlechtes Wetter oder hast du Sauerstoff benutzt zusätzlichen? Oder was war denn da oben? Oder bin ich schon gescheitert, wenn ich keine Ahnung, mich irgendwie verletzt habe? Blöd, oder wenn ich gar nicht angetreten bin. Das kann man ewig drüber diskutieren, über dieses Erfolg und Scheitern. Wann war ich erfolgreich? Ja, ich war zwar auf dem Gipfel oben, aber ich habe zusätzlichen Sauerstoff benutzt. Ja. Für die einen bin ich da trotzdem gescheitert, weil ich habe ja Hilfsmittel benutzt, ja, zum Beispiel. Und deswegen ist es nicht ganz so einfach. Und das kann ich auch aufs Unternehmertum absolut übertragen. Ich arbeite ja selber auch noch, leider nicht. Und da kann ich sagen, du liebst ja. Natürlich, wie sie dazu sagen. Aber klar, wenn ich jetzt natürlich frisch vom Berg komme und da bin ich natürlich 100% im Bergenkopf und nicht meinen alltäglichen Job. Wie ging es aus? Gaschelbrum 2 Expedition, 13, höchster Berg dieser Welt. Ich bin jetzt seit 2-3 Wochen wieder da. Es war tatsächlich so, dass am Anfang alles wunderbar funktioniert hat. Der Anmarsch war super, Wetter war super heiß sogar. Wir mussten sogar morgens früher loslaufen, weil es tagsüber, vor allem in den Mittagsstunden, wahnsinnig heiß war. Wir sind dann teilweise morgens um 4, 5 schon losgetreckt, damit wir dann um 12 spätestens 1 mittags am Ziel waren. Wunderbares Wetter, alles perfekt funktioniert, bis zum Basislager auf ca. 5000 Meter. Haben das Basislager eingerichtet. Da haben wir uns da ausgeruht entsprechend, haben es uns da bequem gemacht im Basislager, das ist so der Rückzugsort auf so einer Expedition. Dann ging es los mit der eigentlichen Arbeit. Wir mussten zwischen Basislager und Gipfel in der Regel so 2 bis 3 war unser Plan, Hochlager einrichten, um diese Logistikkette zu installieren, die es uns nachher ermöglicht, nach einigen Wochen den Gipfel tatsächlich zu besteigen. Das ging gut los. Wir waren in Hochlager 1, haben uns da akklimatisiert, Wetter war noch super. Wir waren sogar schon in Hochlager 2, haben Fixseite dahin gelegt an den schwersten Stellen. Alles wunderbar funktioniert, haben uns akklimatisiert, sind abgestiegen, haben uns im Basislager von den Strapazen akklimatisiert und waren dann im Prinzip kurz bevor wir dann die zweite Rotation, sprich von Rotation, durchführen wollten, ist was ganz Blödes passiert, nämlich dass das Wetter umgeschlagen hat. Von heute auf morgen, Wettervorhersagen waren ziemlich schlecht. Wir haben auch nicht jeden Tag eine bekommen, weil dort gab es einfach keinen Empfang. Ja. Wir haben alle paar Tage nur einen bekommen und die wir bekommen haben, die waren nicht richtig oder schlecht. Wetter hat umgeschlagen. Es war erst die Rede von 2 bis 3 Tagen Schneefall, aber auch nur im Zentimeterbereich. Das Ende vom Lied war, dass es die nächsten 8 Tage durchgeschneit hat, Tag und Nacht, und die Schneemenge draußen immer mehr wurde. Dazwischen, nach dem 4. Tag, wurde es mal kurzzeitig besser. Wir haben uns dann dazu entschlossen, aufzusteigen, weil wir tatsächlich dachten, hey, jetzt hält es wieder eine Weile. Wir sind dann aufgestiegen in Hochlage 1. Schon beim Aufstieg hat es wieder angefangen zu schneien und die nächsten 4 Tage und Nächte nicht aufgehört.
Wenn man dann, und bloß will ich kurz reinklicken, wenn man sich dann von der geplanten guten Situation, alles hat nach Plan funktioniert, auf einmal kommt eine Situation, die überhaupt nicht zu erwarten war. Du hast ja auch gesagt, es gibt es normalerweise nicht, dass es so stark, das Wetter umschlägt und so nachhaltig das Wetter umschlägt. Das heißt also, komplett neue Rahmenbedingungen, komplett neuer Plan. Ja, ich habe ja mein Team und ich muss mich hier mit was ganz anderem auseinandersetzen, was ich eigentlich erwartet habe. Heißt unheimliche Flexibilität, heißt Kommunikation, heißt neu einschwören, heißt neue Annahmen starten, wie gehen wir damit um? Trotzdem will man das Ziel nicht definitiv aus dem Auge lassen. Wir wollen aufsteigen. Wir steigen auf, es wird aber nicht besser. Das heißt also, ich muss mich permanent anpassen und das fand ich, also natürlich für dich unheimlich schwierig, aber für die Reflexion zum Unternehmertum genau das, es passiert dir permanent. Und wenn du jetzt dann anfängst, damit, ich sag mal, über Scheitern nachzudenken, also du bist ja nur mit den Umständen dann beschäftigt.
Man hat das
Umstände hast du nicht im Griff.
Ja.
Du musst damit leben, du musst die Annahmen neu setzen. Und dann, das ist es ja, was dann der Erfolg ausmacht. Wie gehe ich damit um?
Ich finde, das ist ja auch wieder das, was Marc in dem Begriff des Scheiterns definiert hat.
Ja.
Was ist Scheitern? Man scheitert ja eigentlich nur an sich selbst. Die Außenstehenden können zum Zweifel nicht beurteilen.
Richtig.
Und äußere Umstände können einem ja zum Scheitern zwingen oder auch sagen, mir ist das Risiko nicht wert. Du bist gescheitert, wenn du nicht lebend runterkommst. Das kann man vielleicht so sagen.
Und vielleicht auch einfach die Definition von Erfolg anders machen. Es ist nicht nur der Erfolg, wenn ich oben angekommen bin, sondern ich habe viele, viele kleine Zwischenerfolge. Und das muss man ja viel, viel mehr in den Vordergrund setzen. Es gibt nicht den einen Weg. Ich habe die strategischen Optionen, um da hochzukommen. Oder auch nicht. Ich habe ja Möglichkeiten, es umzugehen. Oder auch nicht. Ich habe ja ganz viele Zwischenerfolge. Und das macht es ja letztendlich im Grunde des Ganzen ja auch.
Diese Expedition war eigentlich das perfekte Beispiel dafür, was du ja gerade genannt hast. Es gibt nicht nur diesen einen Erfolg oder dieses eine Scheitern, sondern es gibt diese Zwischenzeps. Genauso ist es im alltäglichen Leben, im Business genauso. Ja. Und ja, du hast angesprochen, Yannick, die Einheimischen haben gemeint, in dieser Region, zu dieser Jahreszeit, so viel Niederschlag gab es die letzten Jahrzehnte nie. Da ist normalerweise furztrocken zu dieser Zeit. Das wäre jetzt das gleiche gewesen, wenn es in Ulm im Oktober einen halben Meter Neuschnee gegeben wäre. Also es gibt es normalerweise nicht, das ist ausgeschlossen. Dieses Jahr gab es es und wir waren tatsächlich dann eingeschneit in Hochlage 1. Nach oben ging nichts, weil oben lag noch mehr Schnee. Nach unten ging nichts, weil der zerklüftete Gascherbrum-Gletscher, die Gletscherspalten waren zugeschneit.
Wie muss man sich das vorstellen? Was genau heißt dann eingeschneit? Also die Wege sind zu, du hast gesagt, Gletscherspalten zu, es ist zu gefährlich, aber ihr liegt dann da im Zelt und schaufelt und
genau, wartet. Eingeschneit heißt, du liegst im Zelt, guckst nach draußen, schneit und der Schnee wird immer höher, ab und zu geht man raus, muss man sowieso, um sein Geschäft zu verrichten, aber ab und zu muss man raus, um Schnee vom Zelt zu schaufeln, weil sonst kracht das irgendwann ein. Das ist ja das Einzige, was du wünschst. Ja? Dazwischen drin noch ab und zu was kochen und einfach hoffen und beten, dass es leider besser wird. Ja. Aber es wird halt einfach 4 Tage und Nächte nicht besser. Und damit hat sich die Situation, wie du auch gesagt hast, Ralf, komplett verändert. Das heißt, neue Ziele, man musste sich anpassen, man musste flexibel sein, man musste den ganzen Baukasten auspacken, was man so im Hinterkopf hatte für den Notfall, wo man gehofft hat, hoffentlich tritt er die ein. Und auf einmal war er da. Ja. Und dann kann man ein Stück weit beweisen, was man auf dem Kasten hat, ja, dann kommt es an. Und genau, dann kommt eigentlich das wahre Gesicht raus, von nicht nur von Menschen, von Bergsteiger und von Persönlichkeiten.
Auch wie du sagst, von Unternehmern, ne, die Szenarien aufzuzeichnen, zu verstehen, in welche Richtung kann es unter welchen Faktoren gehen, sich dabei vorzubereiten. Und ich glaube, man muss ja sagen, die Expedition ist ja extrem komplex, die Logistik von Lager 1 zu Lager 2. Und nur weil ihr jetzt da 5 oder 6 Wochen da verbringt, heißt es ja nicht, dass ihr 5 oder 6 Wochen jeden Tag auf den Gipfel kommt, sondern es ist ja ein Slot, auf den ihr alles vorbereitet.
Deswegen ist es eine Expedition. Genau, deswegen spricht man von einer Expedition. Weil man überhaupt nicht weiß, was ist denn morgen? Also man macht jeden Tag eigentlich einen Plan, versucht sich natürlich an dem Plan zu halten, wie im Geschäftsleben auch, aber da schießt natürlich, nicht natürlich, oftmals was dazwischen. Ja? Manchmal geht alles glatt, so zumindest die nächsten 2, 3 Tage, da kann ich mich freuen, hey, das habe ich geplant, können es durchziehen, super. Aber die Regel auf einer Expedition ist, dass irgendwas dazwischen schießt. Ob das das Wetter ist, ob das mein Gesundheitszustand, ob es sonstige Probleme sind. Genau wie im Business, da kommt auch immer irgendwas und da muss ich mich drauf einstellen.
Ja, es ist eigentlich klassisches Projektgeschäft. Ja, also wenn man das so auf den Punkt bringt, ist es definitiv nichts anderes, weil im Projektgeschäft bist du jedes Mal mit anderen Rahmenbedingungen da. Du musst dich neu orientieren, neu fokussieren, neuen Rahmenbedingungen letztendlich dann auch wieder mit einarbeiten. Auch Kundenwünsche sind die Rahmenbedingungen.
Klar.
Und dann jetzt man hört so häufig, ja, der Kunde stört, ja, völliger Blödsinn. Die Wünsche, die gehören mit eingearbeitet. Kunde stört nie, sondern das ist genau das, was einen dann letztendlich auch besser macht als mein Wettbewerb, indem hier dann die Flexibilität da ist, indem hier dann genau damit den neuen Rahmenbedingungen umgegangen werden kann. Aber das muss auch trainiert werden und deshalb die Vorbereitung wieder, die wir vorher schon gesagt hatten, das ist nicht von heute auf morgen da. Und das Team muss mitgenommen werden, die Einstellung muss jeder mitbringen. Und das ist auch da wieder Training, Training, Training. Und auch natürlich Vorleben. Und wenn du dann derjenige bist, der das Ziel vor Augen hat, ich möchte hoch, dann ist es genau das, dass ich mich dann auch flexibel zeige und dann nicht auf einmal die Verantwortung abschiebe meinem Team. Ja, du, geil, was sollen wir jetzt machen? Was können wir tun? Sondern ich bin Herr der Lage. Ich diskutiere, ich spreche, ich mache einen neuen Plan, beziehe meine Mitarbeiter oder dein Team mit ein und dann machen wir noch einen Schlachtplan. So, und das ist ein Projektgeschäft und nichts anderes hast du gemacht. Du hast ein Projektgeschäft hier umgesetzt, ja, also nichts anderes. Ja? Von der Seite aus
Kann man diese mich cool vergleichen? Absolut, ne? Absolut.
Projektmanagement ist ein super Stichwort. Projekten, ne? Unwägbarkeiten. Und Unwägbarkeiten gibt es ja auch, gab es auf deinem Weg. Du warst eingeschneit, war wahrscheinlich auch nicht im Projektmanagement von vornherein. Also war bestimmt ein Risikofaktor oder Risikomanagement mit drin.
Ja.
Aber wahrscheinlich nicht im Plan. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie ging es denn weiter?
Ja, es war tatsächlich die blödeste Situation, die passieren konnte. Es schneite einfach Tag und Nacht, es hörte nicht auf. Wir saßen im Zelt draußen, wurde der Schnee immer höher. Wir mussten regelmäßig raus, um das Zelt freizuschaufeln, ja, dass es nicht zusammenklappt. Und irgendwann war dann der Zeitpunkt erreicht, nach 4 Tagen, wo es immer nicht aufgehört hat, dass wir eine Entscheidung treffen mussten. Und am Berg oben hat es ungefähr 2, 2,5 Meter geschneit. Es ging los mit Lawinen, die wir dann schon gesehen und gehört haben, Tag und Nacht, die dann anfingen runterzukommen. Unser Hochlager 1 war auf dem Gletscher relativ sicher, weil wir vom Berg dann doch noch 200, 300 Meter weg waren.
Wie hoch war das überhaupt?
6.000 ungefähr, knapp 6.000 Meter war es Hochlager 1. Rings rum umgeben von Bergen, die in der Zwischenzeit zugeschneit waren, extrem zugeschneit und irgendwann lockert sich der Schnee und kommt dann runter. Da war klar, der Gipfel ist unter diesen Umständen nicht möglich und wir haben dann leider beschlossen oder beschließen müssen, dass unter diesen Umständen das nicht möglich ist, nach oben zu steigen, haben die Expedition dann abbrechen müssen.
Wie seid ihr zu der Entscheidung gekommen? War das dann, ich sag mal, eine Diskussion im Plenum? Hat sich da jemand herauskristallisiert, der die Entscheidung getroffen hat? Oder war es einfach von vornherein oder in der Situation so klar, dass es nicht möglich ist?
Das ist natürlich immer eine Diskussion, klar, weil wir sind alle da oder vor allem ich bin da, um diesen Gipfel zu besteigen. Also ohne Diskussion geht es dann natürlich nicht. Aber die Fakten waren relativ klar. Der Berg hat ganz klar entschieden. Also ich bin jemand, der hört immer auf den Berg oder guckt sich an, was sagt der Berg mir? Und der Berg hat in dem Fall nicht rumgemacht, ja, nein, vielleicht könnte gehen, könnte nicht gehen, sondern die Fakten waren ganz klar, die Entscheidung war ganz klar und die musste man in dem Fall einfach akzeptieren.
Er hatte eigentlich keine Wahl gelassen.
Nein.
Hat er, war vernünftig. Ich sag mal, dann nicht hier blind dem Ganzen entgegenzutreten und sagen, hey, es ist wurscht, es wird schon, es klappt schon, sondern wirklich auch die veränderten Rahmenbedingungen nochmal neu, einfach neu zu bewerten und dann auch das Ganze zu tun. Ihr wart dann aber im Zelt und ihr habt dann miteinander drüber gesprochen.
Ja.
Und war dann auch relativ klar, ey, es wird nichts.
Wir haben die Möglichkeiten durchgesprochen. Es hätte die Möglichkeit gegeben, weiterzusteigen, Was schwierig gewesen wäre, wir waren nur zu zweit, weil die anderen Expeditionsteilnehmer kurz vorher abgesagt haben. Das heißt, wir hätten zu zweit durch, keine Ahnung, Hüfthuscht, hohen Schnee spuren müssen,
ja,
bis zum nächsten Hochlager auf 6.500, wäre nahezu unmöglich gewesen. Das Wetter war schlecht, die Lawinengefahr war groß, beziehungsweise es kam schon Lawinen runter und die Fixseile, die wir vorher zwischen Hochlager 1 und Hochlager 2 schon verlegt haben, waren unter Schneemassen begraben. Das heißt, die schwierigen Stellen waren auch nicht abgesichert. Also war diese Möglichkeit ausgeschlossen. Ja. Möglichkeit 2 war, sofort abzusteigen, ging aber auch nicht, weil der zerklüftete Gashapon-Gletscher zugeschneit war. Das heißt, die Gletscherspalten waren nicht mehr sichtbar. Da war die Frage, ja, was machen wir? Und letztendlich haben wir uns für den Abstieg entschieden. Auch unter der Prämisse, weil nach 4, 5 Tagen einfach das Essen ausging.
Yeah.
Damit hatte keiner gerechnet, dass wir das fest saßen und dann war die Entscheidung klar.
Hat es sich abschließend für diese Folge in dem Moment trotzdem irgendwo nach Scheitern angefühlt für dich, ganz subjektiv? Wie war die Stimmung?
Na, die Stimmung war schlecht, ganz, ganz klar schlecht. Eine Mischung zwischen Traurigkeit, Wut, Unverständnis, ja, aber wenn man sich immer wieder darauf gesinnt hat, dass man selber im Prinzip nichts dafür kann, sondern das sind die Berge, das ist die Natur, die hat ganz klar bestimmt. In dem Fall muss man damit umgehen und die neuen Gegebenheiten, die du vorher gesagt hast, Ralf, annehmen, akzeptieren und nach vorne schauen.
Ja, und prinzipiell, man ist nie Opfer der Umstände, sondern bleibt im Driver Seat und entscheidet aktiv. Weil ansonsten kann man genau dieses dann jetzt so halt ansetzen und kann sagen, hey, wieso passiert mir das? Wieso, jetzt bin ich extra hierher gekommen? Und es ist so, wie es ist. Punkt. Und wenn ich das so schwierig mache, nein, natürlich, ich bin vollkommen bei dir.
Ja.
Und ich versuche da auch jetzt das Ganze nicht zu sehr in das Projektgeschäft reinzubringen, aber das, was du natürlich in Leidenschaft hier mitgebracht hast, haben wir im Projektgeschäft in dem Moment einen kleinen Job genauso. Diese Leidenschaft brauchen wir ja. Es geht nicht um das Leben, um das eigene Leben. Es geht aber letztendlich um den Erfolg. Und wenn der Kunde nicht mit dem zufrieden ist, was wir ihm dann letztendlich auch versprochen haben und zugesagt haben, und dann Opfer der Umstände sind dadurch, das gibt es nicht. Sondern wir müssen ihm aufzeigen, Möglichkeiten aus dieser Situation rauszukommen. Und wenn es dann auch der Abstieg ist und wenn es dann auch die offene Kommunikation ist und sagen, hey, du, das, was wir dir vorgeschlagen haben, das, was wir dir konzipiert haben, das war es nicht. Wir müssen einen neuen Weg finden oder vielleicht sogar auch wirklich Abbruch des Projekts. So, aber genau das ist, sagen wir, identisch. Ja, aber wie gesagt, nicht um das eigene Leben und Leben und deshalb will ich das gar nicht so sehr, ich sag mal, in die gleiche Ebene bringen. Aber letztendlich ist es schon genau das, was ich jetzt auch gerade gesagt hatte. Ja.
Und dann muss man mit den Konsequenzen der Entscheidung leben und
genau, was dahinter steckt. Und bei euch ist es, der Abstieg steht an und auch der war ja nicht ganz ohne.
Nein, was da passiert ist, wir hören noch über Spalten, über fürchterliche Situationen, aber wir müssen ja auch ein bisschen die Spannung hochhalten. Das hören wir in der nächsten Folge.